Guten Morgen. Ich brauche noch ganz kurz einen Schluck zu trinken. Heilig, heilig, heilig. Erinnert mich immer an eine Stelle in der Offenbarung, wo es dann heißt, und sie unentwegt rufen sie heilig, heilig, heilig in Angesicht des Lamms. Finde ich super schön. Wenn wir da so ein ganz, ich stelle es mir als mini kleinen Vorgeschmack vor, zu dem, was warten wird. Und ich möchte heute Morgen darauf vertrauen, der Walter hat es gesagt, auch wenn ich hier stehe, dass wirklich Gott spricht. Und ich bitte euch auch wirklich drum, lest es, prüft es, bewegt es, lasst es nicht in diesem Sonntag, sondern nehmt es wirklich mit, weil ich glaube, es hat lebensverändernde Kraft. Meine erste Frage heute Morgen ist, und die ist wichtig, ist, hast du jemand lieb? Gibt es eine Person in deinem Leben, von der du sagst, oh, diese Person, die habe ich lieb? Ich hoffe es für dich. Ich hoffe, in deinem Leben gibt es Personen, die du lieb hast, die dich lieb haben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war Anfang des Jahres unterwegs um 4.30 Uhr in der Früh im Zug. Bin aufgestanden um 4 Uhr, bin zum Bahnhof gelaufen. Ich treffe die ganzen Leute, die vom Feiern nach Hause kommen. Ich setze mich in die S-Bahn, 4.30 Uhr, Stuttgart, Region, da ist was los. Und ich war an diesem Sonntagmorgen unterwegs um 4.30 Uhr, um meinen Papa im Krankenhaus zu besuchen, denn er war krank. Und ich habe ihn lieb. Was mache ich natürlich? Meine erste Reaktion, da fahre ich hin. Und zwar gleich. Da muss was getan werden. Auch wenn ich nicht sehr viel tun kann, außer nebendran sitzen und halt schauen. Und ich war nachts oder in der Früh um 4.30 Uhr durch halb Süddeutschland. Das muss jetzt. Ich habe ihn doch lieb. Jesus macht das anders. Und ich sag's frei raus, ich beschäftige mich mit Jesus eine Zeit lang und er irritiert mich. Es irritiert mich unfassbar, weil er jemand lieb hat. Und in dieser heutigen Begebenheit, die wir uns heute anschauen, tut er nichts. Vorerst. Er geht nicht los. Das ist doch das Natürlichste, wenn ein Kind, wenn ein Freund, wenn irgendjemand Hilfe braucht, dass man losgeht. Ich komme aus einem Jahr, wo ganz viel Gespräche, ganz viel von dem, was ich irgendwie mitbekommen habe, von dem, was die Leute mir erzählt haben, die saßen auf unserer Couch, die setzen sich an unseren Tisch, die gehen mit uns spazieren, die schreiben uns eine SMS, also mir und meiner Frau, und es gibt einen Grundtenor. Macht das noch Sinn? Gibt es da noch Hoffnung? Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, die wir heute hören, die kommt zu einem Punkt der absoluten Hoffnungslosigkeit, wo es keinen Sinn mehr macht. Eine Frau schreibt mir diese Woche, ich hatte eigentlich schwarz auf weiß, dass ich keine Kinder krieg. Jetzt bin ich schwanger und jetzt habe ich dieses Kind verloren. Mein Herz bricht. Und diese Frau, sie kämpft mit einer Hoffnungslosigkeit und ich überlege seit Tagen, was ich auf diese WhatsApp antworte. Ich bin wie gelähmt. Es passiert in unserem Leben, dass wir an Punkte kommen, da ist absolute Hoffnungslosigkeit. Da wissen wir nicht ein, nicht aus. Und wir fragen uns, habe ich noch Hoffnung? Und ich frage es euch, hast du noch Hoffnung? Hast du Hoffnung für diese Gemeinde? Wir renovieren in Ludwigsburg. Und da ist eine berechtigte Frage, investieren wir Hunderttausende, I don't know, macht es Sinn für diese Gemeinde? Und ich finde ja. Es gibt einige Menschen, die sind überzeugt davon, da kommt jemand, der dieses renovierte Haus nutzen wird. Und ihr habt hier Diakone eingesetzt. Vor 2 Wochen. Oder letzte Woche, 7. Macht es Sinn, da jemand einzusetzen? Ich hoffe doch ja, weil ihr die Hoffnung habt, diese Struktur, die nutzt uns. Hoffnungslosigkeit, es kann Gift sein in dem Leben. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, wer hoffnungslos war, das lähmt. Bewege ich mich? Habe ich keinen Antrieb mehr, mich zu ändern? Spirale, aus der man eigentlich nicht mehr so recht rauskommt. Und was passiert? Ganz leicht docken da falsche Hoffnungen an. Wenn wir in Hoffnungslosigkeit sind, wie sehnen wir uns nach jemand, der die einfachen Lösungen hat? Das macht es gefährlich. Die Frage ist also, besteht noch Hoffnung? Wenn wir mit dem Ende konfrontiert sind, wenn wir mit den Fakten konfrontiert sind, haben wir noch Hoffnung? Besteht das für diesen oder jenen Bereich in meinem Leben, für meine Ehe, besteht da noch Hoffnung? Für meine Kinder, besteht da noch Hoffnung? Für mich, für unsere Gemeinde, für jeden Bereich, oder ist da alles tot und vorbei und vorüber? Johannes, wo wir reinschauen, erzählt in seinem Evangelium anhand von 7 Zeichen, er zeigt anhand von 7 Wundern die Herrlichkeit Gottes und die Göttlichkeit, eigentlich die Göttlichkeit von Jesus auf. 7 Wunder, an denen sie den Messias erkennen sollen. Diese Zeichen, schreibt er ganz am Ende, diese Zeichen, von denen er erzählt, sind aufgeschrieben, damit ihr Glauben habt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Und die 7 sind das Weinwunder von Kanaan. Wunderschön, das 1. Wunder, Wasser zu Wein. Heilung des Sohns eines königlichen Beamten, Heilung eines Gelähmten am Teich Bethesda. Speisung der 5000, Gehen auf dem Wasser, Heilung des Blindgeborenen und es mündet in die Auferweckung des Lazarus. Und die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei, ihr habt was zum Schreiben dabei. Es wird intensiv. Es hat in mir gearbeitet. Sagt das Mittagessen ab. Nein, so schlimm wird's nicht. Aber kurz zum Kontext, weil der ist wichtig in der Bibel. Kontext, sehr wichtig. Wo kommt er raus, Jesus? Er war in Jerusalem im Fest der Tempelweihe im Winter. Und Jesus spricht über die Frage, über Gott als seinen Vater und über die Messiasfrage. Ist er der Messias oder nicht? Und er sagt dann diesen Satz, der Vater und ich sind eins. Und dann wird's eng. Und die Juden greifen die Steine, sie wollen ihn steinigen. Und er versucht es zu erklären und es wird noch enger und sie wollen wahrscheinlich schnapp noch mehr Steine und wollen ihn steinigen. Und Jesus entkommt ihnen und er flüchtet an einen Ort am Jordan und dort erreicht sie die Nachricht von einem Boten. Und ich erzähle die Geschichte des Lazarus nach, sie steht in Johannes 11, ich erzähle sie nach. Es erreicht sie ein Bote, geschickt von Maria und Martha, die Schwestern des Lazarus. Und er sagt, den du liebst, der Lazarus, der ist krank. Komm doch bitte und hilf uns. So viele Wunder hast du getan. Komm und hilf uns. Und Bethanien, dort wo Lazarus krank war, dort wo Maria und Martha wohnten, das ist 3 Kilometer weg von Jerusalem. Und viele Juden aus Jerusalem kamen zu Martha und Maria. Die wussten, wer dieser Jesus war. Da war ein Tumult in diesem Tempel. Viele Juden kamen nach Bethanien und trauerten mit dieser Familie. Und die Jünger haben Angst. Und sie wollen nicht. Und Jesus sagt, ich komme auch noch nicht. Und dann sagt er, ich gehe. Und dann wollen die Jünger nicht. Und dann geht's hin und her. Und er kommt dann irgendwann zu Lazarus. Aber er ist tot. Der Freund, er ist tot. Alle Hoffnung vorbei. Und ich weiß nicht, ob du an dem Punkt warst, ich habe schon gesagt, wo alle Hoffnung vorbei war. Umsonst, Ende aus. Alles Hoffen und Bibbern und Beten, es war rüber. Es war einfach durch. Was ich heute Morgen mit uns anschauen will, ist, wie reagieren die Menschen auf diese Nachricht? Wie gehen sie um mit dieser Hoffnungslosigkeit, mit der Gefahr? Wie reagieren sie auf Jesus und das, was er tut? Und bevor wir uns das anschauen, gibt es zwei Dinge, die ich wirklich für unerlässlich halte. Und die überliest man sehr leicht. Und wir starten mit Vers 4. Da steht, als Jesus das hörte, sagte er, also er hört die Nachricht, Lazarus ist krank. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Am Ende steht die Herrlichkeit Gottes. Das Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Dort enden wir. Heilig, heilig, heilig. Herrlichkeit Gottes am Ende aller Tage. Wenn diese Welt neu geschaffen wird, wenn Jesus kommt, da steht die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen diesen Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Er setzt alles in Relation. Am Ende steht nicht der Tod, steht nicht die Klimakrise, da steht nicht die Krankheit, da steht kein Krieg, da steht keine kaputte Ehe, da steht keine Eifersucht, da steht kein Streit. Am Ende von allem steht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt Herausforderungen in der Gemeinde. Und ich darf in der Gemeindeleitung sein. Und ich darf Konflikte mitkriegen. Ich darf Herausforderungen mitkriegen. Und ich darf mir sagen, am Ende von dem steht die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Zusage. Und das verändert die Perspektive auf diese Geschichte. Und es verändert auch was in uns. Und das ist, was elementar ist. Am Ende steht die Herrlichkeit. Spätestens im Himmel, aber ich glaube, viel öfter steht auch in unserem Leben schon ein Hauch von Herrlichkeit. Ein Hauch von Lösung, ein Hauch von Leben. Und der zweite Punkt, auch da liest man schnell drüber, ist, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, Vers 6 und 7, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagt er zu seinen Jüngern, wir wollen nach Judäa gehen. 2 Tage. Er hat die Nachricht erhalten und ich springe in den Zug und will meinen Vater sehen und kann überhaupt gar nichts machen. Und so schlimm ging es ihm da gar nicht. Und es war so. Wir haben gelacht am Bett, er war nicht im Koma. Wir haben halt rausfinden müssen, was er hat. Nichts habe ich machen können. Ich saß da, das ist das Allerwitzigste. Ich kam an, ich durfte noch nicht mal ins Krankenhaus, Corona. So. Ich saß 5 Stunden in der Kälte in Reichenhall, da ist nichts los. Aber ich wollte dahin. Und Jesus ist nicht Niklas. Niklas möchte jetzt gleich eine Lösung. Jesus hat das Ziel vor Augen. Was wäre passiert, wäre er gleich hin. Wäre es eins der Wunder, so wie alle anderen. Er hat ihn gesund gemacht, die Leute hätten sich gefreut. Haben wir gesehen. Er hat die lange Perspektive. Der Sohn soll verherrlicht werden. Er liebt Lazarus. Und ich in meinem Leben, ich denke, Jesus bewegt sich nicht, er tut nichts, er wartet. Er hat mich vergessen. Es ist ihm egal. Ich bin ihm wurscht. Er tut ja nichts. Wenn ich ihm wichtig wäre, dann wird er doch jetzt. Aber was ist bei Lazarus? Er ist sein Freund. Er weint um ihn, er trauert um ihn. Luther schreibt, es grimmt ihn. Der ist, wenn ihr die Geschichte lest und mit der Blick, was für Emotionen hat Jesus? Es ist ihm arg. Er weint. Es sind seine Freunde. Da ist Liebe drin. Was glaubst du, wie es Martha und Maria und selbst Lazarus ging, wo sie doch wussten, zu was Jesus imstande ist? Ja, er hatte die Herrlichkeit im Blick. die große Herrlichkeit. Und ich halte diese beiden Punkte für elementar auf dem Weg mit Jesus. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann hilft einem das sehr, sicher zu sein, am Ende steht die Herrlichkeit. Und wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Und am Ende steht Gottes Größe. Egal wie hoffnungslos. Am Ende steht die Herrlichkeit. Und Jesus hat es im Blick, sein Warten, sein Ausharren. Ich denke, es fällt ihm schwer. Aber sein Warten hat das Ziel im Blick. Ich weiß nicht, worauf du sehnsüchtig wartest. Auf Heilung, auf einen Partner, auf einen Jobwechsel, auf Kinder, auf Veränderung, auf was auch immer. Jesus liebt und am Ende steht nicht der Tod. Am Ende steht nicht die Krankheit. Am Ende steht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich jetzt aufhöre und ihr habt die zwei Punkte verstanden und habt die in euer Herz eingeschlossen, dann bin ich happy. So. Alles, was jetzt kommt, ist on top. Das machen wir oben drauf, das ist schön. Aber wenn wir das verstanden haben, wie schön. Ich glaube, es liegt noch so viel mehr in diesem Text. Und die spannenden Punkte für uns heute Morgen können auch sein, wie reagieren die Menschen auf das, was Jesus sagt und tut. Und wir wollen uns jetzt Menschen anschauen, die unterschiedlich reagieren auf das, was Jesus tut. Und wir finden diese Reaktionen, die wir uns anschauen, in fast jeder Transformation, in jeder Änderung, in jedem Prozess. Und nicht jeder muss sich überall wiederfinden. Es gibt unterschiedliche Typen, die haben unterschiedliche Reaktionen auf Hoffnungslosigkeit. Ich hatte es gestern mit dem Papa, der sagt, Hoffnungslosigkeit, da geht's voran. Ich sehe das positiv. Ja. Aber Veränderung, Hoffnungslosigkeit, gibt's unterschiedliche Sachen. Und ich möchte heute ein paar Reaktionen mit uns anschauen. Und da gehen wir durch. Die erste ist in Vers 8. Da sagt er ihnen, wir gehen jetzt los. Sie sagten zu ihm, er sagte zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Also dort nach Bethanien, wo der Lazarus ist. Da, wo die steinigenden Juden sind. Da, wo seine Feinde sind. Und die Jünger, die da mit drin sind, sagen natürlich, Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Jetzt willst du wieder dahin. Und eine ganz normale Reaktion, und ich finde es eine absolut verständliche Reaktion, auf diese Nachricht ist, ich habe Angst. Da ändert sich was. Ich habe Angst. Ich möchte Sicherheit. Manche Menschen reagieren auf Nachrichten der Veränderung, auf Transformationen, auf was, was passiert, mit Angst und dem Sicherheitsbedürfnis. Bitte bleibt alles, wie es ist. Am besten so, wie es ist. Und es ist eine berechtigte Angst. Und wir sind fies, wenn wir sagen, diese Angst ist nicht berechtigt. Ich hätte auch Angst. Ich bin gerade entkommen einem steinigenden Mob. Und jetzt soll ich zurück 3 Kilometer davon. Würde ich nicht wollen. Reaktion 2. Wir schauen uns nachher an, was Jesus sagt. Reaktion 2. Jesus beantwortet das. Das machen wir dann später. Und dann sagt er, nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Und dann sagen sie, Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten sie. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben ist. In der Übersetzung, im Urtext sind es ähnliche Wörter für einschlafen und sterben, deswegen kann man da sehen, was man will. Aber die zweite Reaktion ist Passivität. Das richtet sich schon von allein. Themen, bei denen wir wissen, das wird unangenehm, da gehen wir vielleicht als Typ manchmal in die Passivität und sagen, das richtet sich von alleine. Das wird schon. Diese WhatsApp, sie ist mir unangenehm, sie betrifft mich. Und wenn ich könnte jetzt einfach dieses Ding auf ungelesen lassen. Es wäre das Leichteste. Jesus wird sich kümmern. Eine Passivität. Reaktion 3. Wie reagieren Menschen noch? Und die ist mir sehr nahe. Da schreibt er in Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das entdecke ich bei mir sehr oft. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann hättest du was machen können, aber jetzt ist er tot. Ich empfinde das als einen begrenzenden Glauben. Martha kommt zu Jesus und sagt, hier ist jetzt nichts mehr zu machen. Hättest du das gemacht, dann hättest du eine Chance gehabt. Er wäre gesund geworden, aber jetzt ist es vorbei. Und wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich Jesus begrenze? Wenn ich bete für ein Thema, Jesus, jetzt habe ich den Schlamassel, jetzt ist es so und jetzt habe ich mich ausgekotzt, ganz blöd gesagt, bei dir im Gebet und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir mit der Situation umgehen. Trauen wir Jesus zu, dass da noch was geht? Heilung beim Lebendigen hättest du geschafft, aber jetzt ist er tot, alles ist Fakt. Aber Martha, sie setzt nach und das ist das Schöne, es geht wie eine Tür auf, Vers 22, was du immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Reaktion 4, wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Sie laufen zum Grab. Maria, Martha, die ganzen Leute hinterher. Und Jesus sagt, schaut, was jetzt passiert. Und sagt, rollt den Stein weg. Und was sagt Martha? Er ist doch schon 4 Tage tot. Es ist ein Fakt. Er liegt nicht im Koma. Er ist 4 Tage tot. Es war wichtig, dass es die 4 Tage waren, weil das heißt, dieser Typ ist richtig tot. Es ist vorbei. Es war auch wichtig, dass Jesus nicht am Karfreitag wieder auferstanden ist und nicht am Karsamstag, sondern am Ostersonntag. 3 Tage. Und Lazarus war 4 Tage. Er ist 4 Tage tot. Und jetzt willst du uns das nochmal antun. Nochmal das alles. Jetzt holen wir den da raus. Das ist mein Bruder. Den haben wir beerdigt, so wie es gehört. Wir haben ihn einbalsamiert, wir haben ihn schön da reingelegt. Jetzt mache ich nochmal eine Beerdigung. Jetzt reißt du das wieder auf. Und ich fange nicht an von allen Reinigungsriten, tote Körper, jüdischer alles nicht. Allein was es emotional bedeutet hat, ein Grab wieder aufzumachen. Eine ganze Wunde wieder aufzureißen. Es ist der tiefste Punkt der Hoffnungslosigkeit. Es ist der Fakt. Er ist tot. Es ist vorbei. Jesus, lass es in Ruhe. Und wie oft sind wir da? Er ist tot. Und ich finde es so schön, wie viele Antworten Jesus auf diese Fragen hat und auf diese Reaktionen hat. Und ich weiß, ich bin ein bisschen über der Zeit, fühlt euch frei zu gehen. Wirklich, ich meine nicht ernst, aber ich glaube, da liegt so viel Power drin und schade, wenn ihr es verpasst. Jesus sagt, Antwort 1, wir lesen, auf die, die Angst haben und die Sicherheit brauchen. Was sagt Jesus da dazu? Jesus sagt, jetzt in Fett, oben die Angst, wir haben Angst, unten schreibt Jesus, es sind doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Und wenn jemand Abend, aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Die haben Angst und er fängt mit dem an. Und ich finde es verwirrend. Ich habe gedacht, warum fängt er jetzt an? Natürlich, wenn ich tagsüber gehe, sehe ich besser, wo ich hinlaufe, wie nachts. Es ist logisch. Okay, Jesus. Was will er sagen? Ey, solange ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mit dem Licht unterwegs seid, passiert euch nichts. Solange ich auf der Erde bin, kein Problem. Und das ist nicht allgemeingültig. Das sage ich jetzt sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die Schreckliches erleben. Aber Jesus sagt, halte dich an mich. Bleib bei mir, dann seid ihr sicher. Dann verirrt ihr euch nicht. Und wenn du ein Typ bist, der, also ein Typ im Sinne von Art, der auf Transformation, auf Veränderung mit Angst reagiert, dann ist da deine Antwort. Bleib bei Jesus. Halte dich an ihn. Da, wo er geht, da geh mit. Da, wo er bleibt, da bleibe. Zweite Reaktion, Antwort 2. Er sagt ihnen, er ist eingeschlafen, sie checken es nicht. Sie wähnen sich in Passivität, ach, das wird schon. Und Jesus, was tut er? Vers 14, da erklärt er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Er spricht Wahrheit in eine Situation. Und es braucht manchmal Wahrheit in Situationen. Es ist wichtig, dass sie kapieren, Lazarus ist tot. Wenn du dich in Passivität flüchtest, weil du Angst hast, weil du sagst, das wird schon. Der wird schon wieder. Vielleicht wollten sie es so verstehen, dass es, wir haben schon kapiert, der ist gestorben und sie sagen, der ist nur eingeschlafen. Nein, der ist tot. Und Jesus sagt es und manchmal brauchen wir Wahrheit. Und wenn du ein passiver Typ bist, dann brauchst manchmal jemand wie Jesus, der sagt, hier ist Wahrheit in dieser Situation. Da habe ich Wahrheit für dich. Nein, es wird nichts, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und jetzt, wunderschön, der Thomas, der Zweifler. Er steht auf. Oder noch besser, Jesus sagt, ich bin froh, dass er gestorben ist. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, weil er auf diese Weise an mich glauben werdet. Und dann sagt Thomas, okay, ich gehe da mit. Wir brauchen Menschen wie Thomas, die heraustreten aus den Jüngern und sagt, ey Jünger, wir gehen. Und wenn ihr solche Leute bei euch habt, in eurer Gemeinde, in eurer Gruppe, die sagen, ich gehe, lasst diese Leute, ehrt sie, seid ihnen dankbar. Sie gehen in Vertrauensschritt. Ich sehe keinen Zweifel in diesem Thomas, ich finde es wunderschön. Ja, wir brauchen diese Thomasse. Reaktion 3. Martha sagt, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie begrenzt Jesus und öffnet es dann. Und Jesus, was tut er? Dein Bruder wird auferstehen, gab er ihr zur Antwort. Jesus hat Zuspruch. Jesus hat Versprechen. Jesus hat eine Zusage für diese Martha. Und ich glaube, Jesus hat eine Zusage für mich. Wenn ich Jesus begrenze, sagt er, schau, ich habe Zusagen für dich. Ich kümmere mich um dich. Ich liebe dich. Alles soll euch zum Besten geschehen. Das sind Zusagen. Diese Bibel ist voller Zusagen, die wir nehmen können. Reaktion 4. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Sie sagt, nein, er stinkt. Und Jesus sagt ihr, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Er sagt zu der Martha und den Fakten und der Hoffnungslosigkeit: Was habe ich dir zugesagt? Sie erinnert sie an die Hoffnungslosigkeit. Wenn wir Menschen sind, die mit Traditionen, die mit Gegenwehr, die mit Fakten sagen, ey, da gibt's keine Hoffnung mehr. Da stellt sich Jesus dagegen und sagt, ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes. Du hast gesagt, du glaubst, das sagt Martha später. Sie sagt, ich glaube. Oder vorher sagt sie es. Ich bin der Messias. Jetzt passiert etwas Göttliches. Und es dreht was um. Jesus schaut nach oben und es ist Gottesfurcht. Maria mit Traditionen, mit Konventionen, hat Menschenfurcht. Sie hat Angst vor dem Menschlichen. Jesus errichtet seinen Blick nach oben, er hat Gottesfurcht. Er weiß, wo es herkommt. Jesus, er kommt fürs Leben. Und ich finde es unfassbar schön zu sehen, dass dieser Höhepunkt der Geschichte, alles fiebert auf diese Auferstehung des Lazarus hin. Und ich finde es so irritierend oder auch schön zu sehen, dass das nicht der Höhepunkt der Geschichte ist. Der kommt da raus und dann ist es fertig. Da ist nicht, hatte der Hunger, hat er noch immer gerochen, wie war seine Haut, was hat er gesagt, was haben die anderen gemacht, haben die gejubelt? Nein, steht da nicht. Die Geschichte endet dort. Jesus sagt, komm raus, Lazarus kommt raus, Ende. Die ganze Geschichte fiebert wieder hin bei uns. Aber der Höhepunkt der Geschichte, er liegt ganz woanders. Er liegt mittendrin. Ich habe es übersprungen, wir lesen es jetzt noch in Vers 23, weil Jesus kommt für das Leben. Und er sagt zu Martha, da wo sie ihm entgegenrennt, Maria bleibt zu Hause. Die Maria, die so schön bei ihm sitzt. Die Underdogs kommen raus in dieser Geschichte, das gefällt mir sehr gut. Die Martha, sie hört, dass Jesus kommt, sie rennt ihm entgegen und sie haben dieses Gespräch, sie sagt, wärst du hier gewesen? Und dann sagt er, dein Bruder wird auferstehen. Das ist der Zuspruch, den Jesus tut. Und dann sagt sie, ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha, das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er sagt, glaubst du das? Glaubst du, ich bin der Messias? Glaubst du das, Martha? Dass ich das Leben habe? Glaubst du das? Und da sagt sie, ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus ist das Leben. Jesus kommt für Leben. Im Privaten. Er schenkt Leben, wo Tod herrscht. Er schenkt Leben in der Krise, in der Wüste, in der Einöde, im Grab. Glaubst du das? Jesus kommt für das Leben in der Gemeinschaft. Er schenkt Leben in Gemeinschaften, in Gemeinden, in Hauskreisen. Er schenkt Leben in Jugendkreisen und Kinderstunden. Ich rede von Gruppen, die voll sind mit Geist und Herrlichkeit. Das Grab öffnet sich, Lazarus kommt heraus. Und mit dem Leben des Lazarus unterschreibt Jesus sein Todesurteil. Weil die Pharisäer dann sagen, jetzt töten wir ihn. Jetzt hat es ein Ausmaß angenommen, das nicht geht. In all den Gesprächen, die ich hatte im vergangenen Jahr, und wir kommen zum Schluss, da ging es immer um die Bedürfnisse. Ich bin enttäuscht, ich bin hoffnungslos, weil meine Bedürfnisse sind null gedeckt. Ich fühle mich in meiner Gemeinde, ich weiß nicht, ob das meine Gemeinde ist, weil es gibt mir nichts. Die Gemeinschaft ist Lobpreis, was auch immer, es geht nicht. Und ich erzähle euch ganz kurz, und Alvin, du darfst gleich schon vorkommen, was Gott uns gezeigt hat und was Gott uns irgendwie gelernt hat, als wir nach Ludwigsburg sind, weil wir hatten diesen Blick, boah, da fehlt uns, es fehlt uns. Und wir kamen und es war Corona. Und wir durften lernen, was es heißt, auf die Herrlichkeit zu blicken. Und wie Gott versorgt in Bedürfnissen. Wir hatten kein Geldbedürfnis, wir hatten ein emotionales Bedürfnis. Es gibt keine Personen in dieser Gemeinde, die so alt sind und in der Lebenslage wie wir. Die nächstältere Person ist 15 Jahre älter. Und Gott hat unsere Perspektive verändert. Weil wir schauen nicht mehr auf diese Gemeinde und denken uns, was fehlt uns, sondern wir dürfen schauen und sagen, wie kann ich Teil davon sein bei deiner Herrlichkeit? Wie kann ich Teil der Hoffnung werden, die du hast? Und es ist nichts, was wir gut machen, sondern Gott hat uns wirklich versorgt mit Freunden, mit Menschen. Aber er hat uns auch gezeigt, dass es nicht darum geht, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllt werden, sondern dass es seine Herrlichkeit ist, die kommt. Dass er am Werk ist und wir dürfen sagen, ey, da arbeite ich gern mit. Ich will ein Thomas sein, der sagt, wir gehen dahin, weil wir erleben da die Herrlichkeit Gottes. Und ich bete für euch und ich bete jetzt für uns und ihr dürft jetzt aufstehen, dass wir das erleben. Dass wir kapieren, Herrlichkeit und wir können helfen bei der Herrlichkeit. Wir können ein Thomas sein und eine Martha, die glauben. Und ich wünsche mir das. Ich bete, dass das Früchte trägt in unseren Herzen. Großer Gott, ich danke dir für das, was du getan hast beim Lazarus. Ich danke dir, dass du gewartet hast, auch wenn es sicherlich hart war für dich. Ich danke dir für das, was du getan hast in unserem Leben. Jesus, und ich bete, dass wir uns sicher sein dürfen in deiner Liebe, in deiner Person, dass du Messias bist, dass du der Sohn Gottes bist und dass wir wissen, am Ende steht deine Herrlichkeit. Und dass du Antworten hast auf unsere Reaktionen, auf unsere Ängste, auf das, was uns fehlt, auf unsere Bedürfnisse, dass du Antworten hast. Und ich bete um eine Sicherheit, ich bete um dein Sprechen. Und ich danke dir, dass du uns ausrüstest und zurüstest und versorgst in einem Maß, in dem wir es gar nicht erahnen können. Jesus, nur ein Hauch deiner Herrlichkeit reicht mir in diesem Leben. Ja, ich bete, komm und segne du uns mit einem Glauben, mit einer Zuversicht. Amen. Und tschüss, dass dir zu gefallen.